Brüder und Schwestern im Herrn, dieses Evangelium ist uns ja bekannt unter dem Thema der reiche Prasser und der arme Lazarus. Das Evangelium ist den meisten wohl schon von Kindesbeinen an bekannt. Es wurde auch beschrieben in den Schulbibeln noch vor mehr als 50 Jahren. Ich kann mich selbst erinnern, dass in meiner kleinen Schulbibel eben auch dieses Gleichnis aufgeführt war. Das macht die Gefahr umso größer, dass wir im Grunde genommen uns schon sagen, und jetzt, wenn man vielleicht auch nochmal drüber weghört, so flüchtig, ah ja, das ist eben die ausgleichende Gerechtigkeit. Der reiche Prasser, dem ist es gut gegangen, und deswegen geht es ihm dann nach seinem Tod schlecht und dem armen Lazarus, dem ist es elend gegangen und deswegen geht es ihm jetzt gut. Ist das etwa die Sinnspitze des heutigen Evangeliums, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Wir denken viel zu sehr in sozialen Kategorien. Und das heißt, in der Kategorie von Reichtum, materiellem Reichtum, Vermögen, auch geistigem Vermögen, Ansehen, alles irdischer Kram. Alles irdischer Kram. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es geht doch in der Heiligen Schrift und im Evangelium insbesondere nicht um irgendwelche sozialen Regelungen und um soziale Gerechtigkeit, auch wenn die Texte das manchmal vielleicht so insinuieren mögen. Auch heute dieser Amos-Text aus dem Alten Testament, den wir in der ersten Lesung gehört haben, der natürlich sehr gut abgestimmt ist mit diesem Gleichnis, das wir im Evangelium gehört haben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die sozialen Kategorien sind doch nicht die eigentlich christlichen Kategorien. Was ist denn die eigentlich christliche Kategorie? Das ist doch das Gebot der Gottes und der Nächstenliebe. Und nicht so einfach nur soziale Gerechtigkeit. Wir müssen uns hüten dafür, die Kirche sozusagen immer in den Politik, in den Raum der Politik hineinzuziehen und sozusagen mit politischen Maßstäben und mit eben den Kategorien dann zu urteilen, die Heilige Schrift und das Christliche, was uns täglich die Politiker da in den Medien in die Ohren dröhnen, die von Christentum jedenfalls sehr viele noch nicht einmal angehaucht sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der reiche Prasser sitzt wohlgemerkt nicht deshalb in der Hölle, weil er reich war. Der Reichtum an sich ist, um welches Evangelium es sich da auch handelt, das spielt ja immer mal eine Rolle in den Evangelium, dieser Reichtum, ist nicht das Kriterium, sondern das Kriterium ist, wenn es schon um Reichtum geht, das, was hast du damit gemacht? Wie verantwortungsvoll bist du damit umgegangen? Wie sehr hast du deinen Reichtum benutzt, wenn du ihn schon hattest, um damit das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe zu erfüllen? Das ist doch die Fragestellung eines Christen und nicht die Politik und die Sozialphilosophie. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was da vielleicht auch noch eine Rolle spielen mag, ist so das Mitleid mit dem armen Lazarus und vielleicht auch der Neid und die Missgunst und jetzt, wo in der Hölle sitzt, auch noch die Schadenfreude. mit dem reichen Prasser nach dem Motto, so geht's ihm grad recht. Ich habe versucht, jetzt einmal so ganz pauschal, überaus grob das einzufangen, was so die Leute mehr oder weniger bewusst zu beschäftigen mag, wenn sie dieses Evangelium hören und sich damit zugleich aber auch den Zugang zu dem Evangelium und dem, was es wirklich sagen will, versperren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist denn das Thema dieses Evangeliums wirklich? Das können wir sehr leicht und sehr schnell erkennen, nämlich daran, dass das Leben der beiden, des reichen Prassers wie des armen Lazarus, in 3-4 kurzen Sätzen abgehandelt wird. Es macht von dem ganzen Text des Gleichnisses vielleicht ein Viertel aus, nicht mehr. Und der Rest, die 3 Viertel des Textes, was behandeln die? Sie behandeln die Wirklichkeit des Lebens nach dem Tod und breiten das sehr oder relativ detailliert aus. Zunächst einmal heißt es in diesem Text dann nur, der Arme starb und er wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Und dann heißt es sofort, auch der Reiche starb und wurde begraben. Was ein Kontrast schon in der Darstellung. Wie beseligend ist eigentlich schon dieses Bild, wenn man es nur einmal geistig betrachtet, dass der Arme von den Engeln in Abrahams Schoß in den Himmel getragen wurde. Der andere wurde einfach nur begraben. Über sowas hört man ja weg, ne? Hat alles keine Bedeutung. Außerdem wissen ja oft viele schon sofort, was gemeint ist, und da ist alles weitere dann uninteressant. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, stellen Sie sich mal diesen reichen Prasser vor. Der hat Geld. Der war erfolgreich in der Welt. Da haben die Leute aufgeschaut. So wie der, so muss das machen. Du kommst dazu was. So hört man es ja, ne? Und jetzt wird der begraben. Wie mag dem sei Beerdigung gewesen sein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Was eine Beerdigung. Was für Leute und was für Nachrufe und was für Grenz. Ei der Taus. Na, von dieser Begeisterung ist wohl der heutige Gleichnistext gar nicht angehaucht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Warum kitzel ich das so? Vielleicht beinahe schon ärgerlich für den einen oder anderen so heraus. Um bewusst zu machen, dass im Grunde genommen das, worauf es wirklich ankommt, auch den Christen überhaupt nicht bewusst ist, ohne einem wieder zu nahe treten zu wollen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist es nicht so, dass uns dann so aufwendige Beerdigung beeindruckt, dass darüber geschwätzt wird? Und was geschieht nicht? Worauf käme es an? Sich einmal auch nur Gedanken zu machen. Und wie geht's denn seiner Seele jetzt? Was ist denn mit der? In welchem Zustand befindet die sich denn? Was bringt der denn ein teurer Kranz und die ganze Lobhudelei an Nachrufen hinterher? Das wäre doch das, was uns zuallererst einmal interessieren müsste. Und praktisch, ich will keinem zu nahe treten, ich habe aber sehr stark den Eindruck, kaum jemanden interessiert. Das beschäftigt keinen Mann. Liebe Brüder und Schwestern, wie geht's denn dieser Seele? Die Seele würde sagen, hört auf mit eurem albernen Gequatsch, bet für mich einen Rosenkranz, mir geht's dreckig und grotzig hier. Sag das mal jetzt so ganz grob. Weiß, dass ich da gegen den Strich rede, aber die Wahrheit ist heute schon so, dass sie immer nur gegen den Strich wohl verkündet und ausgesprochen werden kann. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie geht's denn dieser Seele? Na, das wird uns jetzt sehr deutlich gesagt. In diesem Gleichnis, da sitzt also der reiche Passer nun in der Hölle, da unten. Ne? Und er sieht den Lazarus weit entfernt in Abrahams Schoß. Und er bittet Abraham, in dessen Schoß der Lazarus ruht, mit welcher Anrede? Vater Abraham, haben Sie das bewusst gehört im Evangelium? Vater Abraham, der hat offenbar seine Lektion gelernt in der Ewigkeit. Er hat gelernt, dass Abraham, dieser Glaubende, der Vater des Glaubens, dass er und er selbst ein biologischer Abkömmling eigentlich war, dieses Abraham, dass er dem hätte im Glauben folgen sollen zu seinen Lebzeiten, das aber nicht getan hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eine weitere wichtige Lehre. Nicht nur, dass es eine Existenz, eine ewige Existenz sogar nach dem Tod gibt für jeden. Ob er das glaubt oder nicht, ob es ihn interessiert oder nicht, ob oder nicht, spielt alles keine Rolle. Das gehört sozusagen zu seinen existenziellen Grunddaten, die unveränderlich sind für ihn selbst und für jeden anderen. Und Gott selbst wird sie nicht verändern. Es gibt ein Leben nach dem Tod, eine Existenzweise nach dem Tod. Und da brauchen wir nicht mehr zu glauben, sondern da schauen wir alles, was wir hätten glauben sollen, aber vielleicht nicht oder nur teilweise oder wie auch immer geglaubt haben. Die Wahrheit, die es hier zu glauben gilt in diesem Leben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die werden wir in der Ewigkeit einmal alle schauen. Die Heilige Schrift ist kein Märchenbuch. Aber es wird dann zu spät sein, wenn wir den Glauben hier verweigert haben. Und das ist genau das, was der Prasser getan hat. Der hat gelebt. Iss und trink, moin bist du tot. Ja, wie recht hatte der. Aber er hatte wohl nicht auf dem Zettel, dass er dann weiter existieren würde und dass das überaus übel werden könnte für ihn. Vater Abraham, ich leide entsetzliche Qual hier an diesem Ort. Schick mir den Lazarus, den du da im Schoß hast und dem es so gut geht, damit er wenigstens die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und mir etwas die Zunge kühle. Furchtbar, diese Vorstellung. Und was sagt ihm Abraham? Wie spricht nun Abraham diesen Fresser an, der doch verdammt ist? Mein Kind, haben Sie das wahrgenommen im Evangelium? Ganz wichtig. Was heißt denn das, mein Kind? Das heißt, dass auch der verloren gegangene immer noch Kind Gottes bleibt. Dass Gott ihn nach wie vor liebt, dass er ihn nach wie vor als sein Kind anerkennt, aber für ihn nichts mehr tun kann. Das ist der Witz. So sehr sich Gott nach jedem einzelnen Menschen sehnt, im Tod kann Gott nichts mehr für ihn tun, wenn diese Entscheidung des Menschen eben sich ihm verweigert hat, dem lieben Gott. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so paradox es klingen mag, die Liebe Gottes, die wir ja so oft beschwören, und seine Barmherzigkeit und daraus den absolut fatalen, tragischen und falschen Schluss ziehen, es kann überhaupt nichts passieren. Gott liebt dich und er ist barmherzig. Die Liebe ist die Möglichkeitsbedingung der Verdammnis. Ich sage noch einmal, klingt paradox, wieso denn das? Wieso denn das? Ganz einfach deswegen, weil die Liebe, die freie Entscheidung des Geliebten absolut anerkennt und es eben nicht so macht wie die Menschen. Na, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ne? Wenn du das nicht akzeptierst, was ich will, dann sollst du mal sehen, dann nehme ich dich am Krawattel und am Hosenboden und dann wollen wir mal sehen. Das machen die Menschen. Das macht nicht Gott. Gott sagt, du musst dich bekehren zu mir. Du musst mich und meinen Willen akzeptieren. Aber ich kann dir das nur anbieten. Du hast die Freiheit, auch mich abzulehnen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Hände, die Gott geschaffen hat, den hat er die Freiheit gelassen, ihn selbst zu kreuzigen. Ist uns das auch bewusst? Die Hände, die ihn gekreuzigt haben, die hat er geschaffen. Das ist die Freiheit, die der liebe Gott den Menschen lässt. So sehr respektiert er den Menschen und seinen freien Willen. Wow. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Und in diesem Sinne wird auch dann verständlich, wenn ihr oder ich jetzt gesagt habe, werden wahrscheinlich den Satz sonst nicht hören, die Liebe Gottes ist Möglichkeitsbedingung dafür, dass ein Mensch verdammt werden kann. Weil Gott den Menschen so sehr liebt, dass er seinen Willen, dessen Willen, auch wenn er sich gegen ihn endgültig stellt, respektiert. Furchtbare Tragik, aber ist so. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, daraus ergibt sich eine ganz wichtige Lehre. Gott unbedingt und absolut ernst nehmen. Und vor allen Dingen sich selbst einmal ernst nehmen. Beispielsweise in dem, was man sich verspricht. Mein Weiheversprechen. Wenn ich das breche, das ich dem lieben Gott gegeben habe, dann bin ich zuallererst einmal noch, ich möchte beinahe sagen, bevor ich dem lieben Gott untreu bin, mir selbst untreu, nehme ich mich selbst nicht mehr ernst. Dasselbe gilt für das Eheversprechen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo man ja der Kirche den Vormerk macht, die Kirche, die soll mal sich ein bisschen umdenken, die soll mal die Ehescheidung zulassen, soll nicht so gedöster machen. Nee, die Kirche nimmt die zwei ernst. Habt ihr das versprochen? Bis das der Tod will ich lieben, achten und ehren, bis der Tod euch scheidet? Also dann halt den Mund. Bleibe dir selbst treu, bleib dem lieben Gott treu, bleib deinem Ehegatten treu. Das ist doch eigentlich nicht schwer zu verstehen. Gott nimmt jeden Menschen ernst, und was man ihm zum Vorwurf macht, ist wohl, dass er den Menschen wohl ernster nimmt, als der sich selbst nimmt. Aber dieser Vorwurf ist unbegründet, der gilt nicht. Mein Kind, ja, ich liebe dich, aber man hört so richtig aus den Worten des Abraham heraus, ich würde dir gerne helfen, aber es gibt keine Möglichkeit mehr. Die Brücken zwischen mir und beziehungsweise uns und euch und dir sind absolut ein für alle Mal abgebrochen. Es gibt keine Vermittlung zwischen Himmel und Hölle. Selbst wenn man das wollte. Ich kann dir den Lazarus nicht schicken, denn der kann nicht zu dir kommen. Du kannst auch nicht hierher kommen. Es gibt da keine Vermittlung und keine Brücke. Und jetzt reizt ja der Prasser noch weiter. Er ergreift eine neue Initiative. Aber Vater Abraham, also sozusagen, wenn das jetzt nicht mehr möglich ist und ich halt jetzt mal in der Ewigkeit hier leiden muss, dann schick doch den Lazarus wenigstens zu meinen fünf Brüdern, damit er sie warnt. Wie nennt man das heute, liebe Brüder und Schwestern, dieses Warnen? Drohbotschaft. Das ist die Drohbotschaft im volkskirchlichen Jargon. Das ist eine solche Lüge, das mit dieser Drohbotschaft, liebe Brüder und Schwestern. Gott warnt und sagt, so wie ein guter Vater, eine gute Mutter, lass das bleiben, das ist gefährlich, das kann dich die ganze Ewigkeit kosten. Das ist Fürsorge, aber nicht Drohung. Merken Sie, wie lange schon in der kirchlichen Propaganda hier in Deutschland gelogen und die Leute belogen werden? Lassen Sie sich ja nichts erzählen, liebe Brüder und Schwestern, von diesen Politchristen. Christentum hat mit Politik nichts zu tun. Sie sollen zu meinen Brüdern gehen. Es ist erstaunlich, dass der, obwohl er verdammt ist, dann doch noch jetzt auf einmal so eine Fürsorge für seine Brüder entwickelt. Aber er sagt zugleich damit auch aus, die leben genau dasselbe Leben wie ich auch. Die interessieren sich für gar nichts, für die Welt, Reichtum, Ansehen, Vermögen, was essen und trinken, morgen bist du tot. Und wie antwortet der Abraham darauf? Er sagt, es ist unnötig, da jemanden hinzuschicken zu deinen Brüdern. Wieso soll ich denn den Abraham dahin schicken, den Lazarus dahin schicken? Der hat das Gesetz und die Propheten, die haben die heiligen Schriften, deine Brüder. Wie sollen sie studieren? Sollen sie glauben? Und ihr Leben danach ausrichten. Fertig ist. Na, ist gut. Mehr braucht's nicht. Zwischenfrage. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist uns eigentlich bewusst, wie wichtig eben die Kenntnis der Heiligen Schrift ist? Um des Glaubens willen. Sonst glaube ich an irgendetwas, was ich mir zurecht mache. Was aber kein Fundament in der Heiligen Schrift hat. dann glaube ich an mich und meine Hirngespinste, aber nicht an das Wort Gottes. Heilige Schrift ist kein Luxus, das wird hier gerade in diesem heutigen Text sehr, sehr deutlich. Und auch die entscheidende Bedeutung für die Qualität meiner Existenz in der Ewigkeit nach dem Tod also. Sie haben das Gesetz und die Propheten, Mose und die Propheten, an die sollen sich halten, fertig. Schrecklich einfach im Grunde genommen. Ne? Da braucht man nicht theologisch gebildet zu sein. Das muss man nur wollen. Das muss man nur erstmal glauben, dass das die Heilige Schrift kein Märchenbuch ist. Leider tut meines Erachtens auch die Amtskirche, wenn ich es mal so in Anführungszeichen bezeichnen darf, auch die Priester, herzlich wenig dafür, dass einfach das Wort Gottes in ein besseres Licht, dass das mehr Konjunktur hat bei den Leuten, dass es für wichtig gehalten wird. Ja, überhaupt für erstrangig. Nicht nur was nebenbei, solange es nicht mit der Welt in Konflikt kommt, sondern dass das über der Welt und ihrer Weisheit steht. Und das wird jetzt noch einmal deutlich. Abraham verweist den Lazarus auf die Heilige Schrift. Und jetzt widerspricht ihm der Presse. Nein, 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 Vater Abraham. Erst wenn einer von den Toten aufersteht, dann werden sie dann glauben und, wie es hier heißt, werden sie sich bekehren. Was heißt denn das? Was beinhaltet denn dieser Widerspruch des Prassers? Es beinhaltet, dass eben die Heilige Schrift nicht letztlich verbindlich ist, dass die Heilige Schrift letztlich nicht überzeugend ist, dass die Heilige Schrift letztlich nicht das ist, woran man wirklich glauben muss. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Glaube ist sowieso immer ein Wagnis. Die Glaubensinhalte kann ich nicht beweisen, sonst müsste ich sie nicht glauben. Die werde ich erst schauen, so wie der Prasser auch. Das ist ja auch diese Lehre, wie hoffentlich vorhin schon klar geworden ist in meinen Ausführungen, dass nach dem Tod der Glaube sich erübrigt, weil ich dann eben schaue, was ich hätte glauben sollen, wonach ich mein Leben hätte orientieren sollen, aber meinte zu meinen Lebzeiten, es viel, viel besser zu wissen und mich mit der Gescheitheit der Welt solidarisieren zu müssen. Tja, das ist dann deine Verantwortung, deine freie Entscheidung. Also der Einwand, hat die Heilige Schrift, das hat alles eine relative Bedeutung. Erst wenn einer von den Toten aufersteht. Also, lass dich überzeugen, Abraham, schick den Lazarus jetzt aus dem Himmel zu meinen Brüdern. Abraham sagt, auch wenn einer von den Toten auferstehen wird, werden sie nicht glauben. Liebe Brüder und Schwestern, stimmt das? Stimmt das? Oder hat er jetzt nur den reichen Prasser da sozusagen abgewimmelt? Nach dem Motto, lass mal die Ruhe jetzt endlich. Er hat recht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer glaubt denn dem Auferstandenen. Wer glaubt denn an die Auferstehung? Hat die Auferstehung des Herrn von den Toten an Ostern vor 2000 Jahren dazu geführt, dass die Menschheit glaubt? Die fällt immer weiter vom Glauben ab. Sogar die fallen vom Glauben ab, die sogar getauft sind. Das muss man schon einmal sehr genau bedenken. Noch einmal und jetzt erst recht, da zeigt sich ja, der Glaube kann nicht erzwungen werden. Den muss ich frei annehmen. Da kann auch niemand sagen, na ja, der Glaube ist doch eine göttliche Tugend, eine eingegossene Tugend. Stimmt. Also wer nicht glauben kann, ich habe das schon so oft auf gut katholischen Kreisen gehört, der hat die Gnade nicht gekriegt. Ja. Was ist das, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Das ist ein perfides Schwarz-Peter-Spiel. Man exkulpiert die Leute und sagt, er hat die Gnade nicht geschenkt. Er ist der Bösewicht. Statt zu sagen, er bietet jedem so viel Gnaden an, dass er selig werden kann. Dem einen mehr, dem anderen weniger, dem einen so und dem anderen anders. Kriegt jeder nicht gleich viel und auch nicht gleichartig Gnade. Aber immer so viel und so von der Qualität, dass er heilig werden kann. Denn das ist unsere Bestimmung, Heiligkeit. Und warum glauben sie dann trotzdem nicht? Weil sie sich dem Angebot des Herrn, dem Gnadenangebot des Herrn verweigern. Aus 100.000 Gründen. Lass mich in Ruhe mit dem, das stört mich nur. Esse und trinke, sage ich nochmal so plakativ und platt jetzt ganz einfach. Leben, Lust und Spaß, Vergnügen. In allen Variationen, die man sich denken und sich leisten kann. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Gnade Gottes, hör mal doch auf mit so einem Blödsinn. Denkst du wohl noch, glaubst auch noch ans Christkind oder an Nikolaus, ne? So heißt das doch dann. Und damit hält man sich wahnsinnig gescheit aufgeklärt. Aufgeklärt. Auf der Höhe der wissenschaftlich hochgebildeten Gesellschaft. Liebe Brüder und Schwestern, Herrn, das ist Torheit in Potenz, so etwas. Der liebe Gott gibt uns 100.000 Möglichkeiten, jedem einzelnen Menschen, dass er gerettet werden kann. Er probiert es immer wieder aus, aber es kann sein, dass er wirklich sagen muss, ich kann machen, was ich will, mal menschlich formuliert, ist alles für die Katz. Da ist eine totale Ablehnung gegen mich. Das Herz ist zu, mit Stahlbeton ist das versiegelt, da komme ich nicht dran. Tja, dann riskierst du eben auch die ewige Verdammnis, lieber Mensch. Aber nicht aus Verschulden des lieben Gottes, weil der dich als Kind abgelehnt hätte, mein Kind, sondern weil du ihn als Vater abgelehnt hast. Hinterher Vater zu schreien, das ist zu spät. Auch das ist eine wichtige Lehre aus dem heutigen Evangelium. Es gibt ein zu spät. Die Entscheidungen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, für den Herrn fallen entweder hier oder gar nicht mehr. In diesem Leben. Die Zeit der Barmherzigkeit ist hier. Im Tod beginnt die Gerechtigkeit. Dann gibt es nur noch eine, wie soll ich sagen, eine mittelbare Barmherzigkeit in der Weise, dass die, die noch hier sind, dann für den und dessen Seele noch etwas tun können, beten, opfern und so weiter. Ich muss Ihnen das nicht sagen. Der für sich selbst nichts mehr tun kann. Sehen Sie, wie wichtig dieses Gleichnis ist und wie wenig das mit Arm und Reich zu tun hat. Sondern unseren Blick richtet auf die Alternative, die Existenzform in der Ewigkeit. Und dass die Entscheidung allerdings hier fällt. Glauben an das Wort Gottes. Glauben an Mose und die Propheten. Und nicht als Märchenbuch auf die Seite schnicken oder sie sozusagen neu bewerten wollen. Ist die Methode, sich für gescheiter zu erklären als der liebe Gott. Die göttliche Wahrheit, liebe Brüder und Schwestern, ändert sich nicht. Auch im Jahre 2022 und in den künftigen Jahrhunderten und Jahrtausenden sollte es sie noch geben, nicht. Und daran sollten wir uns halten. Da sollten wir glauben, nicht nur im Herzen, sondern dann aus dem Herzen, dem gläubigen Herzen, dann auch unser Leben führen. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Herzliche Gratulation jedem, der das so tut. Amen.